Attention.
Geht es ein bisschen leiser da hinten und können wir vielleicht näher zusammenrücken? Da muss ich nicht so schreien. Danke, ganz lieb. Wir fragen einfach Möden, gell? Vor uns singen wir also die Big Show. Erstmals erbaut 2005, dann gleich wieder zerstört, wieder Instandsetzung bei Sportradio 360 im Jahr 2011. Was? Für wen wollt ihr wissen? Ja, ich auch. Aber wurscht. Baumeister nicht eindeutig zuzuordnen, aber Einflüsse aus Wien, Boston, Los Angeles, Hannover und München nicht zu leugnen. Was? Die nächste Gruppe ist schon da. Alter. Na, dann schleichen wir uns heute. Vorher aber die Big Show. Jetzt.
Big Show 778, Sportradio 360. Ist mir jetzt nicht so leicht, uns nicht so leicht von der Hand gegangen. Trotzdem sind es drei große Teile geworden. Aber dieses Grand Slam Turnier, es schlaucht einfach, weil es wäre immer so spät spielt und da muss man dann halt auch aufbleiben und dann ist Shelton gegen Alcaraz, das um 3:30 in der Früh erst auf ist, aber das Leben geht trotzdem weiter. Also will nicht rumjammern, aber es war ein Kraftakt, den wir gemeinsam wieder geschafft haben. Es gab schon Sendungen, die smoother zu organisieren waren, aber trotzdem wieder ein reichhaltiges Programm, das wir angeboten haben bzw. anbieten werden, mit nur ganz wenigen Lücken. Also los geht's mit dem Fußball live aus dem National Tennis Center mit Tim Brockmeier von der ARD und Sebastian Kaiser, der gerne über andere Dinge sprechen würde, aber ich habe ihn zum Fußball verdonnert, auch weil er schon wieder irgendwo Groundhopping betrieben hat. Dann zweiter Teil des ersten großen Teils mit Sebastian Wessling von der Funke Mediengruppe. Da geht's natürlich um den Ballspielverein Borussia von 1909. Und dann haben wir auch noch Janis Klimburg, seit längerer Zeit mal wieder vom Kicker dabei. Union Berlin nicht gerade prickelnd in die Spielzeit 2027 gestartet. So, zweiter großer Teil. Die NFL ist übrigens gestern schon losgegangen mit dem Rematch der Super Bowl oder des Super Bowl aus dem Februar war es, glaube ich, war das schon im Februar? Doch, war im Februar selbstredend. Seattle gegen New England. Ich habe ein bisschen was davon gesehen, mehr davon gehört dann im Auto. Und Football im Auto sich anzuhören, ist ungefähr gleich spannend wie Baseball. Anyway, zwei große Footballteile mit Nicolas Martin und mit Andreas Renner. Dann zwei große Motorsportteile, zunächst mit Eddie Mielke und Stefan der Voice Heinrich und danach mit der Voice und Stefan Ehlen. So, und der dritte große Teil beginnt mit wieder mal im Neuzugang hier mit Jonas Beckenkamp von der Süddeutschen Zeitung. Da geht's um die Basketball-Weltmeisterschaft der Frauen in Berlin. Danach Christoph Leuchtenberg hauptsächlich zum Radsport. Aber mit Leuchte reden wir natürlich wie immer über alles. Und dann noch zwei Tennisteile mit zwei doppelten Grand Slam Champions. Zunächst Kevin Kravitz, der ja das Halbfinale jetzt hier erreicht hat mit Tim Pütz bei den US Open und hinten raus noch der Bundestrainer für die Jugend, Philipp Petschner, der auch ein heißes Eisen noch im Feuer hat. Also, auf geht's.
Drittligisten beschäftigt.
Herrschaften, gerade Herr Kaiser hat sich noch nicht mit Drittligisten beschäftigt. Dabei war er gestern bei Drittliga-Fußball in New York, dazu gleich mehr. Sebastian Kaiser ist da und der Tim ist wieder da. Tim Brockmeier von der ARD. Gude, sagt der Hesse. Frankfurt zur Halbzeit 1-0 geführt gegen Augsburg. Habe ich das richtig gesehen? Tim, was ist dann passiert? Ich meine, man glaubte das Ergebnis gar nicht. Wenn die Mannschaft dann so, sind sie auseinandergefallen dann.
ja, altes Problem. Ne? Also das, von dem man dachte, das hat sie hinter sich, die Mannschaft. Man wollte ja auch in der Struktur des Teams, was die Hierarchie, was Führungspersönlichkeiten angeht, ein bisschen was verändern, auch durch das Transferfenster. Und das ist ganz offensichtlich komplett nach hinten losgegangen. Also null Resilienz, sobald ein Gegentor fällt, sobald irgendein Stolperstein im Weg liegt, bricht diese Mannschaft komplett zusammen auf eine Art und Weise, die wirklich Angst macht. Von der natürlich alle jetzt im Verein sagen, ja, junges Team, wir geben denen die Zeit. Klar, was sollen sie anderes machen, können jetzt nicht in Panik verfallen, aber intern sieht der Schnack anders aus. Sie haben das Transferfenster, sie in Klammern Markus Bröschel, ziemlich in den Sand gesetzt. Sie haben qualitativ und eben was die Führungsqualität angeht, nicht das geholt, was sie brauchen. Und das Ding geht jetzt ziemlich nach hinten los. Und keiner hat so eine richtige Idee, denn diese ganzen jungen Baums und Kosugis, und alle die zum ersten Mal überhaupt in dieser Liga spielen und kein Deutsch sprechen, sich erstmal zurechtfinden müssen, von denen kannst du natürlich nicht verlangen, die sind sehr mit sich selbst beschäftigt, von denen kannst du nicht verlangen, dass sie eine Mannschaft tragen. Und das ist gerade das große Problem. Der Kapitän, Robin Koch, konnte es letzte Saison nicht und kann es offensichtlich jetzt auch wieder nicht.
Wie lange gibst du Adi Hütter, oder glaubst du, oder andersrum, glaubst du, dass Adi Hütter derjenige ist, der das stabilisieren kann im Moment?
Ich glaube, er hat genug Erfahrung, aber irgendwann kommst du natürlich mit der Qualität, die du zur Verfügung hast, an deine Grenzen. Ich glaube, er ist das kleinste Problem. Den haben sie ja bewusst geholt, in der Hoffnung, dass er eben diese ganzen Probleme dann lösen kann. Aber er braucht natürlich den entsprechenden Kader. Also es fokussiert sich immer mehr auf den Kollegen Kröschel, der angeblich trotzdem noch das Transferfenster im Winter bekommen soll. Aber wenn wir jetzt schon nach zwei Spieltagen darüber reden, um Gott, was machen wir im Winter, dann weißt du, wie die Situation ist. Also es wird ganz, ganz spannend. Und jetzt muss man mal ehrlicherweise sagen, bei allem Respekt für Union und Augsburg, aber 7 Gegentore in 2 Spielen und dann hast du eben noch nicht gegen Leipzig, Leverkusen, die Bayern oder jetzt nächste Woche allein schon Mainz gespielt. Also es gibt Fans, die haben Angst vor den nächsten Spielen, sagen wir es mal so.
Beim Arbeitslosencamp nachschauen, ob da was,
ja.
Ob da was ist, was ja. Noch keinen Vertrag hat. Irgendwo habe ich jetzt eine Liste mit Weltstars gesehen, die keinen Vertrag
David
haben.
Alaba, sage ich noch. Alaba nach
die man jederzeit verpflichten könnte.
Ja, aber auch da haben sie war natürlich sofort auch die Frage, vor allen Dingen an Krösche, und der hat den sofort einen Riegel vorgeschoben, hat gesagt, nein, wir holen keine vertragslosen Spieler, wir sind zufrieden mit dem Kader, den wir haben. Klar, was soll er sonst sagen, weil alles andere wäre ein Offenbarungseid. Wenn er jetzt sagen würde, oh Gott, wir müssen jetzt irgendwelche vertragslosen 40-Jährigen uns organisieren, damit wir hier einigermaßen in der Bundesliga zurechtkommen, das würde natürlich ihm selber sehr, sehr schwieriges Zeugnis ausstellen.
Das ist ganz ehrlich, wenn ich drüber nachdenke, David Alaba, eine fucking Legende, fit ist er glaube ich auch im Moment, Frankfurt ist ein geiler Verein, für mich ein Match made in heaven.
Ja, die Frage ist natürlich, wie schnell findet er sich dann zurecht, ja, ne? Wie fit ist er, wie ist er wirklich eine Soforthilfe. Ich verstehe jetzt mit dem Wissen heute nicht ganz, warum Robert Andrich dann doch nicht so sehr Thema war, wie eigentlich alle gedacht haben. Der spielt in Leverkusen keine Rolle. Das ist genau so ein Mittelfeldspieler, den du brauchst, ja, der halt auch mal reinfunkt, wenn es nicht läuft, der andere mitzieht, ausrichtet, an dem man sich aufrichten kann. Also wie gesagt, weder Koch kriegt es hin, offensichtlich auch Johnny Burkhardt nicht, von dem sie es so ein bisschen gehofft haben. Mario Götze genauso wenig. Sie haben aktuell keinen Leader. Und ob das Artubolo irgendwann mal wird, der auch neu ist, dem man auch Zeit geben muss, sich erstmal in Frankfurt zurechtzufinden, keine Ahnung. Das wird, ja, bloß er ist ganz hinten. Also, ja, wie gesagt, die Bedenken sind groß gerade.
Es hat ein paar ganz eigenartige Ergebnisse gegeben. Jetzt war natürlich dieses Frankfurt 1-5 gegen Augsburg eigenartig. Sebastian, du hast dich am Samstag sehr ausführlich mit 3 Bremer Punkten gegen den Abstieg auseinandergesetzt. Und ich habe nichts gesehen, weil ich im Auto gesessen bin. Das muss furchtbar gewesen sein aus Leipziger Sicht.
Es war grausam. Ich hätte mir David Alaba gewünscht. Also,
Leipzig, Alaba ohne, nach Leipzig.
Komm, ja, ohne Scheiß. Da ist mir Leipzig viel zu wenig risikofreudig. Und mir kann keiner sagen, sie wollen das Geld nicht bezahlen, was da angehalten ist. Oder genauso Goretzka hätte ich sonst was schon vergangenes Jahr, als der auf der Abschlussliste stand, bevor er dann auf einmal in der Nationalmannschaft durchstartete, bei Bayern durchstartete, oder war es vor 2 Jahren, weiß ich gar nicht mehr. Auf alle Fälle, Goretzka hätte ich damals schon geholt. Also da ist mir Leipzig viel zu wenig risikofreudig und viel zu wenig auf Namen aus. Ab und zu kann man auch mal Namen verpflichten. Haben sie ja mit Benjamin Henrichs als Nationalspieler auch schon getan und so weiter. Und aber es war grausam, es war furchtbar. Er musste paar Mal wechseln vorm Spiel, weil 2-3 Mann ausgefallen sind, verletzt, und ja, dann kommt die im Chef rein, steht beim ersten Tor da wie eine Straßenlaterne und damit war die ganze Hoffnung auf den Supertransfer erstmal dahin. Und ein Füllkrug aus, keine Ahnung, 14 Metern alleine eine Bogenlampe aufs Tor köpfen zu lassen, ist jetzt auch nicht so eine gute Idee. Also da hat gar nichts gestimmt, da hat die Zuordnung nicht gestimmt. Also das waren Taktikfragen, weil rein vom Potenzial der einzelnen Spieler daran kann es ja nicht liegen. Die haben eine Woche vorher noch Gladbach weggeputzt. Ich halte jetzt Bremen und Gladbach nicht für so weit auseinander in der Bundesliga. Und da jetzt hier 1-3 unterzugehen, das war schon erschreckend mit anzuschauen.
Muss man nicht jetzt erst recht über diese völlig absurde Nummer mit Ole Werner dann sprechen und der Frage, wieso jetzt plötzlich ein völlig unerfahrener De Michelis, wie man ihn aussprechen möchte, da jetzt das Ruder übernimmt? Ist das nicht einer der Kernpunkte?
Also von dieser Personalie, sowohl von der Entlassung als auch von der Neuverpflichtung, waren alle überrascht. Also ich kenne keinen, der gesagt hat, ja, war das dann klar. Kenne ich keinen einzigen. Das Einzige, womit man nicht rechnen konnte, aber wo man wusste, dass man sich Gedanken macht, schon aus den Unbilden, die da gegen Ende der Saison waren, wo sie dann ewig brauchen, um sich dann doch noch für die Champions League zu qualifizieren, obwohl es eigentlich schon 10 Spieltage vor Schluss hätte perfekt gemacht werden können oder so. Da konnte man schon so ein bisschen absehen, ja, an Werner glauben sie nicht so richtig. Aber das große Problem war eben der Umgang mit Werner, wie man es halt gemacht hat. So. Und dann ist es auch, was da alles spekuliert wurde, wer da kommen kann, das ist natürlich auch kein schönes Arbeiten. Ne? Also Fabregas, der Como trainiert, wo Leipzig jetzt Champions League spielt diese Woche, war schon im Gespräch und so. Also mir hat der Werner wirklich leid getan. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in Wimbledon thematisiert. Ne? Also das ist die ärmste Sau unter der Sonne. Und ja, es stimmt, mit jedem Spiel, was so ist wie dieses, wird natürlich irgendwo gezuckt und kommt diese Diskussion vielleicht noch nicht auf, aber irgendwann wird sie aufkommen. Das war halt das erste, das muss man dazu sagen, es war das erste Spiel, was so granatenmäßig in die Hose gegangen ist. Und danach hat das ja auch De Michelis gar nicht versucht, schön zu reden, sondern hat knallhart gesagt, so und so. Und ja, jetzt darf man natürlich gespannt sein, wie ist die Reaktion. Und da geht es nicht darum, wie ist die Reaktion in der Bundesliga, sondern da geht es darum, irgendwann war die Mannschaft im Halbfinale Champions League vor 6 Jahren. Da geht es darum, wie ist die Reaktion jetzt in der Champions League schon. Also dieses Promospiel ist am Donnerstag. Und es ist alles andere. Ein ganz dreckiges, unangenehmes Spiel. Bei Manchester City wäre es einfacher. Da wüsste jeder, man hat nichts zu erwarten, man kann befreit aufspielen. Und wenn es dann 0-7 gibt, wie im letzten Jahr, nicht wie im letzten Jahr, aber wie irgendwann in den letzten Jahren gab es auch das schon, dann wird natürlich auch die Diskussion wieder forciert. Ich sag mal, die kommt erst so richtig auf, wenn es noch 1-2 solche Auftritte gibt. Dann wird es schon leicht unruhig.
Herr Tim, sind wir nicht wieder am zweiten Spieltag schon genau dort, wo wir jedes Jahr sind? Wir im Sinne von die Bundesliga näher oder ein bisschen weiter weg betrachten. Dass sich alle potenziellen, und Dortmund hat sich ja durchgemogelt in Hoffenheim, aber dass sich alle potenziellen Herausforderer, die es eh nicht wirklich gibt, der Bayern, und die Bayern gewinnen zwar nicht auf Schalke, wir wissen alle, das wird wurscht sein, aber dass sich alle schon selber zerbröseln. Dass sich die, dass Leipzig weiß nicht, wer sie sind und wie viele und wann. Und Leverkusen, okay, gewinnen jetzt dann zu Hause hoch, aber verlieren davor in Elversberg, es macht mich schon wieder ein bisschen grantig.
Ja, also ich glaube, selbst wenn die alle ihr normales Niveau spielen würden, würden wir am Ende trotzdem die Bayern vorne sehen. Ich glaube, also das macht es vielleicht ein bisschen leichter, aber es ändert an der Grundkonstellation nichts. Ich bin gespannt auf den VfB, ich halte die für relativ gut. Da ist natürlich die Frage, wie sie die Belastung mit der Champions League wegstecken. Ich glaube, dass die Bayern am Ende da wieder über allem thronen werden. Das, egal wie Herr De Michelis performt oder auch andere oder Leverkusen, der neue Coach, das ist, glaube ich, unabhängig davon.
Also du musst halt mal da sein. Ne? Du musst halt mal da sein, wenn der FC Bayern mal die Punkte nicht holt. Ja. Und da gab es in den letzten Jahren immer mal Phasen mit der Spitze in der Saison, wo Leverkusen alles holte. Und da musst du halt als Leipzig da sein mit den Ansprüchen, mit dem Geld, mit der Mannschaft. Also das ist ja auch das, was Oliver Minzlaff dann immer wieder gesagt hat. Wir sind dann nicht da. Da gab es mega Kritik nach diesem Kicker-Interview damals. Und ja, aber wenn er nicht immer recht hat, aber da hat er recht gehabt. Genau das ist das Leipziger Problem. Und das kriegst du eben mit nur 19, 20, 21-Jährigen nicht hin. Da haben wir uns letztes Jahr drüber unterhalten, als die Transferpolitik war, wo der älteste Spieler 22 war, den sie geholt haben. So, und da sind wir wieder, da schließt sich wieder der Kreis, da sind wir wieder bei einem Alaba. Der bringt doch, da brauchen wir nicht nur von dem Sportlichen zu reden oder von dem Goretzka. Der bringt doch was ganz anderes in so eine Mannschaft. Jetzt könnte man Goretzka sagen, vielleicht ist er nicht der größte Teamplayer innerhalb der Kabine, weiß ich nicht. Man hört ja so vieles, aber so ein Typ würde erstmal eine ganz andere Atmosphäre schaffen. Und das ist, glaube ich, das, was so eine Mannschaft wie Leipzig, übrigens auch Frankfurt, glaube ich, braucht, dass da wirklich mal Leute sind, die das Ruder außerhalb des Sportlichen aber so richtig an sich reißen und da mal sagen, passt auf Leute, das ist jetzt unsere Richtung, da brauchen wir keinen Trainer, da brauchen wir keinen Sportdirektor, das müssen wir unter uns klären. So, und das kriegst du aber mit nur 20, 21, 22-Jährigen nicht hin. Das halte ich für ein ganz großes Problem. Ich hätte mir schon einen richtigen, oder zwei, ehrlich gesagt, den richtigen gestandenen, unabhängig von der Position, Alaba gewünscht in diesem Sommer. Und die sind, Kunku muss man jetzt gucken, da kam jetzt kurz vor Schluss. Das finde ich gut, aber ansonsten jemand, der das richtig als Kapitän auch ausfüllt, wie es ein Kimmich macht, oder das fehlt leider Gottes.
Jetzt möchte ich hier Alaba nicht in den Himmel heben. Ich weiß schon, was seine Defizite, man weiß wirklich nicht. Also ein Instagram-Video von 10 Sekunden hat mir bewiesen, dass er gut ausschaut, oberkörperfrei, aber ob er jetzt wirklich in der Lage ist zu kicken. Wer war der Letzte in Frankfurt, Tim, wo du wirklich sagst, der hat die Mannschaft angeführt?
Witzigerweise hat man so vielleicht nie wahrgenommen, wir auch nicht, war das Kevin Trapp. Der war tatsächlich, und das war einer der größten Fehler, den abzugeben, das wissen Sie mittlerweile sehr genau, war ein riesen Blue Guy, wie wir hier in New York sagen, also ein wahnsinnig verbindender Faktor in der Kabine. Da spricht er vier oder fünf Sprachen. Okay. Er hat alle mitgenommen, der schöne Kevin, ja, von dem man halten kann, was man will, bei seinen Instagram-Auftritten. Aber
ich freue mich zum Glück, aber vielleicht sollte ich.
Ja, machbar. Mit der schönen Isabel. Aber der war tatsächlich sehr, sehr viel wichtiger für die Hygiene in der Mannschaft, für den Zusammenhalt, als viele gedacht haben. Und der ist bisher, also seine Rolle in der Kabine, ist bisher tatsächlich nicht ersetzt worden. Das ist ein großes Problem.
Bei meinem Tippspiel, erste Trainerentlassung, Gladbach, stehe ich dazu. Kommt Ole Werner zurück? Verdient Ole Werner mit seiner Freistellung so viel Kohle? Hat er eine Abfindung bekommen oder wird er weiterbezahlt von Leipzig und kann gar keinen neuen Job jetzt annehmen, selbst wenn er wollte?
Das weiß ich nicht, aber ich glaube, er wird erstmal weiterbezahlt. Also ja, ich glaube nicht, dass er jetzt schon mit einer Abfindung weg ist. Also weiß ich nicht, ich kann das jetzt nicht beschwören, aber ich glaube, der Vertrag läuft ganz normal weiter und der wird ganz normal weiter bezahlt. Aber wenn natürlich jetzt eine Chance sich bietet und Ole Werner sagt, die Mannschaft ist personell so aufgestellt, dass ich mir vorstellen kann, aus der was zu machen. Warum nicht? Aber der Tipp ist gar nicht schlecht.
Also
der Tipp ist gar nicht schlecht.
Angeblich, aber, Ole Werner. Angeblich aber war es bei Herrn Rose so, ja, auch ein Ex-Mitarbeiter von RB, als sie nach Topmöller in Frankfurt einen Nachfolger gesucht haben, dass es unter anderem angeblich daran gescheitert ist, dass der so viel gutes Geld in Leipzig bekommen hat, dass er gesagt hat, ah, Leute, Frankfurt, da müsst ihr schon was drauflegen, das konnte die einfach nicht. Und dann wurde es halt eben dieser merkwürdige Herr Riera, der dann eben wohl nur die vierte oder fünfte Lösung war. Also ich weiß nicht, was Herr Rose bekommt und ab wann er sagt, ich habe wieder Bock auf einen anderen Verein, aber scheint schon auch eine Rolle zu spielen.
Ja, ich glaube, Ole Werner ist in diesem Rondell drinnen, wo halt, wenn irgendwo was frei wird, einer von drei Kandidaten ist, die man anruft. Könnte ich mir vorstellen.
Und Marco hat ja einen Verein gefunden, oder eine Liga gefunden, wo das Geld ja von den Bäumen fällt. Ja, also insofern ist ja, glaube ich, passt das ja alles.
Tim, du hast letzte Woche Elversberg gelobt. Ich meine, du hättest so gesagt, sie werden nicht absteigen. Bin mir nicht mehr ganz sicher, weil es auch schon eine Woche her ist und hier 8000 verschiedene Dinge passiert sind während der US Open. Die haben einen sehr ordentlichen Lauf, haben jetzt mal 6 Punkte. Zu Beginn und ist es wirklich hier so blöd es klingt, aber ist die Mannschaft erst da bei denen?
Ja, ich glaube, das ist es. Also ich habe letzte Woche war ja auch der Take, dass alle, die da nach Elberfeld
kommen,
in dieses Dorf, wo eher alles nach Kreisliga-Fußball aussieht als nach Bundesliga und Baustelle und du musst dich in der Kabine, in den Container umziehen und die Dusche ist auch nur halb warm und so, dass da viele große Teams die Nase rümpfen und vielleicht mental nicht ganz so richtig eingestellt in das Match gehen. Aber was natürlich auch der Fall ist, die spielen ja nun seit Jahren in Elversberg, haben ja auch letzte Saison knapp den Aufstieg verpasst und haben dann trotzdem wieder angegriffen und haben es dann diesmal geschafft. Die spielen natürlich seit Jahren einen wirklich guten Fußball. Die haben einfach, das ist so ein bisschen, ich finde, das Freiburg in klein. Die haben eine Idee, danach scouten die, danach holen die Spieler, danach trainieren die, danach spielen die, egal was ist, egal wie es steht. Und das funktioniert und die spielen einfach einen guten Fußball und das reicht für die Bundesliga. Natürlich kommt dazu, dass sie, wie jeder Aufsteiger jetzt erstmal getrieben sind von dieser Euphorie, auch von diesem Underdog-Tum, das vielleicht dann andere Teams als Gegner mitbringen. Aber ich halte die für in der Lage, die Klasse zu halten. Ja, also es ist schon eine coole Arbeit, die da machen.
Ich bin jetzt gegen Bayern und der Trainer muss auf der Bank sitzen. Jetzt hat zum zweiten Mal den Protest eingelegt. Und ich glaube, der DFB wird zum zweiten Mal sagen, was willst du von uns? Also das wäre ja unheard of. Das nur, weil die Bayern kommen, eine Sperre. Also ich meine, hier in diesem Land haben wir schon anderes gesehen, ja. Aber in Deutschland tut mir ein bisschen schwer.
Nein, das dürfte natürlich nicht das Argument sein, weil die Bayern kommen, nehmen wir das zurück, sondern das Argument muss sein, warum diese gelb-rote Karte? Weil, also er geht auf den Schiedsrichter zu in einer devoten Art und Weise, die ich bei keinem Bundesliga-Trainer gesehen habe und bekommt dafür sofort gelb. Also ich glaube, jeder andere, also Vincent Kompany hätte da keine gelbe Karte für gesehen, ja, um es mal ganz klar zu sagen. Also für mich ist das eine Fehlentscheidung, aber es ist natürlich eine Entscheidung, die getroffen wurde und das Sportgericht, das wissen wir alle, tut sich da bei so Tatsachenentscheidungen halt sehr, sehr schwer, das zurückzunehmen. Erst recht, wenn es nur in Anführungsstrichen um eine Sperre gegen den Trainer geht, ist bitter für ihn. Wird er jetzt auch gelernt haben, aber zurückgenommen wird das nicht. Nee, das glaubt man.
Ja, so, wir gehen jetzt alle wieder zurück, schauen, ob unser VPN funktioniert. Bei Kaiser funktioniert es nämlich, weil er ein Fuchs ist. Und schauen uns dann die Champions League an. Aber Sebastian, wir müssen natürlich dieses Segment schon schließen mit einem kurzen Erlebnisbericht. Dritte Liga. Wo warst du? Wie bist du hingekommen? Wie war die Wurst? Wer hat gespielt? Bitte.
Also gespielt haben die zweiten Vertretungen von New York City FC und Red Bull.
Lokalderby quasi.
Ein kleines Lokalderby vor 84 handgezählten Zuschauern, die keinen Eintritt bezahlen mussten. Hallo dritte Liga. Ja. In Deutschland glaube ich nicht umsetzbar. Es war im Icahn Stadium auf Randall's Island. Das ist ein kleines, aber feines Stadion mit nur Tribüne auf einer Seite, an drei Seiten offen, da pfeift der Wind rein. Ich war da vor 16 Jahren schon mal mit der Diamond League Leichtathletik. Die konnten Stabhochspringen gar nicht richtig machen, weil
Walter
Mohr und Renula Villeni war, glaube ich, da auch schon dabei. Die konnten nicht die Latte richtig bewegen, weil es das immer wieder gewackelt und runtergeworfen hat. Das stimmt. Und aber Usain Bolt ist da, glaube ich, mal Weltrekord gelaufen, auch 2008 in dem Stadion. Also das hat schon ganz, ganz große Namen, viel größere als gestern da am Start war gesehen. Und es war da Leichtathletik beim Ground Hopping nicht zählt. Musste ich also nochmal irgendwie in dieses Stadion, das hatte sich gestern angeboten, an einem lauen Tennisnachmittag, wo nichts passiert ist und wo die beiden großen Spiele erst abends sind. Und dann habe ich mich halt in die Bahn gesetzt bis Grand Central, bin dann noch umgestiegen, bin noch drei Stationen gefahren, bin die letzte vor der Bronx ausgestiegen, in den Bus gestiegen, fünf Stationen gefahren und stand vorm Icahn Stadium. Also relativ easy going.
Und bei 30 Grad hast du aber nichts zu trinken bekommen, fast nicht.
Fast nichts. Die Mitarbeiterin dort von der Presseabteilung, die haben gesagt, nee, hier ist nichts da. Und
du warst akkreditiert.
Ich war akkreditiert. Nee, und die haben es auch selber mitgebracht. Die hatten alle auch die Trinkflaschen da normal mit. Und aber irgendwo sah ich dann Leute, die alle die gleiche Gatorade-Flasche hatten. Da dachte ich, ups, also das kann kein Zufall sein. Und dann kam auch noch eine Familie mit RB Leipzig-Trikots. Forsberg. Aber wirklich Leipzig, nicht Red Bull New York, sondern da stand RB Leipzig hinten drauf. Und Ja, und dann bin ich da einfach mal nach und tatsächlich hatte eine Bude auf mit Wurst, die genauso schlecht war wie hier auf der Anlage. Also esst, wenn ihr die Möglichkeit habt, keine amerikanischen Hotdogs, überteuert, nicht gut schmecken, kein Vergleich.
Ja,
wer die deutsche Wurst mag, der sollte nicht auf die amerikanische Wurst vertrauen. Gilt auch beim Essen. Und ansonsten, ja, das war ein Ausflug, der hat sich gelohnt, man konnte mal ein bisschen abschalten und alles prima.
Das ist, endlich haben wir was gelernt hier.
Weil wir gerade hier den großen Faktai, der an uns vorbeiwandeln sehen.
Wie ist die Wurst in Australien?
In Australien ist sie besser, tatsächlich, ja. Wirklich besser. Und auch da schaue ich ja mir A-League an, wann immer es möglich ist. Wir gehen auch mal in kleinere Stadien, die haben auch ein sehr schönes Lakeside Stadium, heißt das. Da sieht man wunderschön die Skyline von der Haupttribüne von Melbourne. Auch ein Leichtathletikstadion, also traumhaft. Man kann da schon beim Groundhopping einiges erleben, einiges sehen. Das ist schon schön.
Jetzt muss ich Thema aber schon noch fragen. Wir hier unten im Pressezentrum, uns ist zweimal schon die Decke auf den Kopf gefallen.
Ja.
Wie ist es im Elfenbeintürmchen oben? Alles beim Alten oder sind da auch bauliche Maßnahmen notwendig, damit du dich sicher fühlst?
Überall. Also es ist wirklich erstaunlich, wenn man diese Schüssel sieht und reinguckt und was alles im Logenbereich und Sitzplatzbereich gemacht wird und auch für die Spieler, wo man denkt, wow, da wird es noch schöner, noch bunter, noch größer. Da oben, da regnet es rein, da fallen die Deckenplatten auch von der Decke runter. Bei mir heute die Technik funktioniert nicht, Anschlüsse, die nicht da sind oder stillgelegt wurden, nicht mehr funktionieren. Also das ist schon weit weg von komfortablem Arbeiten, muss man ganz ehrlich sagen.
Die USTA hat irgendwas vor und vor sich für die kommenden Jahre, nämlich umbauen. Danke Tim, danke Sebastian, Pause, Big Show 778.
Hallo, hier ist Erik Meyer und ihr hört Sportradio 360.
Es geht weiter in der Big Show 778 mit Sebastian Wessling von der Funke Media Gruppe. Das heißt, wir sprechen über den BVB. Grüß dich, Sebastian.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ich kannte diese ganzen Neuzugänge null beim BVB. Dann höre ich zwei Griechen und Portugiese. Dann bin ich hier bei den US Open und meine griechische Kollegin, die ich seit vielen Jahren kenne, boah, also dieser, damit ich ihn richtig ausspreche, Konstantelias, der ist fantastisch, sage ich, aber der hat sich leider schon verletzt. Bist du in den letzten Wochen auch vielleicht sogar freudig erregt, ist ein großes Wort, aber freudig bewegt gewesen, dass der BVB eine richtig spannende Mannschaft hat?
Ja, ich stamme aus Westfalen, da braucht schon einiges, um unser einer dazu zu bekommen, freudig bewegt zu sein, aber ich habe zumindest mal eine Augenbraue erfreut hochgezogen, weil das doch tatsächlich sehr gut aussah und sehr spannend aussah, was der BVB sich da in der Transferphase erdacht und in den ersten anderthalb Spielen auch auf den Rasen gebracht hatte.
Das heißt, du machst den Moment anderthalb Spiele, ich versuche das mal kurz umzurechnen. Ist da
ein
Hoffenheim
Supercup habe ich jetzt mitgezählt.
Ah, okay, also Hoffenheim ist da nicht mehr mit dabei, weil in Hoffenheim, das habe ich wieder einen BVB gesehen, den man irgendwie kennt. Ja? Nicht wahnsinnig gut gespielt, 2-0 hinten gewesen, dann aber irgendwo die zweite Luft gefunden und das Spiel 3-2 gewonnen, nicht unglücklich. Ist das der BVB der vergangenen Jahre, der Niko Kovac-BVB gewesen, den wir in Hoffenheim gesehen haben?
Das kann man so sagen, ja. Das war auch so die eindeutige Stoßrichtung mit allen, mit denen man später über das Spiel geredet hat. Da war dieser Kovac-BVB irgendwie schon deutlich mit drin. Wobei er nach einer Stunde rund oder ich weiß gar nicht, wann hat Guirassy den Ausgleich geschossen?
Ich glaube 65., 66. oder vielleicht
in den Dreh. Was danach passierte, das war natürlich sehr, sehr schön anzusehen und das war schon, das war dann schon der neue Kovac-BVB oder der neue vieles wieder vom neuen BVB. Aber bis dahin war es tatsächlich, was ja eher träge, mit gar nicht mal so viel Pech, liegt man auch noch höher hinten. Also die Hoffenheimer hatten ja so ein, zwei Gelegenheiten, die sich später in den Statistiken nicht wirklich niederschlagen und im XG-Wert und was man so alles liest, weil sie einfach nicht richtig zum Abschluss kommen, weil der finale Pass nicht stimmt. Daher hätte es auch höher stehen können, aber dann haben sie es dann auch wirklich gut gedreht. Also das ist ja, was den BVB ja schon länger auszeichnet, ist dieser Geist in der Mannschaft, dass sie Spiele wirklich selten abschenken, dass sie Dinger noch drehen können und dann, als sie dann gesehen haben, hoppla, wir können ja hier sogar Tore schießen, Da hat es auch auf einmal auch mit dem mutigen Fußball nach vorne gepasst. Und das ist eigentlich die Erkenntnis der ersten Wochen jetzt. Wenn sie dieses mutige Spiel aufziehen, dann machen sie A, richtig Spaß zuzusehen und dann können sie auch richtig gefährlich werden. Das hat auch schon der Supercup gegen den FC Bayern gezeigt, unter anderem.
Ja.
Wenn sie es aber wiederum nicht tun, dann, ja, dann ist das A, ganz schön bieder und B, führt auch selten zum Erfolg.
Du hast Serhou Guirassy angesprochen. Der war im letzten Jahr, nicht nur in unseren Gesprächen, hatte ich den Eindruck, auch mit Michael Körn, also mit allen, denen der BVB beruflich oder persönlich nahe ist, ein sehr, sehr unhappy Camper. Ist Guirassy im Moment happy, weil er ohnehin keine anderen Optionen gehabt hätte und weil er jetzt feststellt, hoppla, wenn ich in Dortmund vor vollem Haus spiele und gut spiele, das macht schon richtig Spaß.
Ja, also er hat sich leider bislang selber nicht erklärt, woran es liegt, aber den Eindruck teile ich auf jeden Fall, dass er auf einmal ein Happy Camper ist.
Okay,
und das hat sich tatsächlich auch jetzt in den letzten 2, 3, 4, 5 Tagen gedreht. Also das in der Vorbereitung hatte ich auch noch den Eindruck, dass er sehr, sehr lustlos eigentlich fast schon daherkam. Und das war nicht nur mein Eindruck, man tauscht sich ja aus mit Kollegen. Also da hat er nicht so einen tollen Eindruck gemacht. Aber jetzt so, dass spätestens mit dem Hoffenheim-Spiel sieht man das nicht nur in den Zahlen ausgedrückt, sondern auch in seiner ganzen Art und Weise, seiner Körpersprache, wie auf einmal, wie lange haben wir keinen lachenden Guirassy mehr gesehen, um es nur ein kleines bisschen zu überspitzen. Ne? Und jetzt ist er auf einmal wieder fröhlich, reagiert auch ganz anders auf das, was die Mannschaftskollegen machen. Er hadert nicht mehr, winkt nicht mehr ab, sondern bestärkt sie positiv. Also dieses Bild, wenn man es nicht gesehen hat, sollte man sich das dringend mal angucken, finde ich, wie er da mit Fabio Silva jetzt sein erstes Tor bejubelt hat, jetzt in der Champions League. Das ist schon, da sieht man einen, der irgendwie Bock hat, der Spaß hat oder der sich auch da mit seinem Sturm, Kollegen, Konkurrenten, man weiß ja nicht so genau, auch sehr, sehr gut zu verstehen scheint, auf jeden Fall einen positiven Eindruck macht. Und vielleicht hat das damit zu tun tatsächlich, dass die Transferphase jetzt rum ist. Dass, also Saudi-Arabien hat zwar noch offen, aber da will er ja nicht hin. Aber zum Beispiel die Türkei hat er jetzt auch das berühmte Transferfenster geschlossen. Und dass er jetzt dann vielleicht doch ein bisschen freier wieder ist in seiner Gedankenwelt, weil ihn das ja doch schon so ein bisschen beschäftigt zu haben scheint, wo es hingeht für ihn.
Da muss ich jetzt natürlich sofort das Lasso rausholen. Wer würde freiwillig in der Blüte seiner Schaffenskraft, bei aller Liebe zur türkischen Liga, aber da ist die Bundesliga dann schon noch ein Level drüber mindestens und gerade in Dortmund mit dieser Stimmung. Also das würde ich nicht verstehen. Wenn du Fabio Silva ansprichst...
Gibt ja sogar deutsche Nationalspieler, die diesen Wechsel vollzogen
haben. Ja, das ist wahr, das ist wahr. Wir wollen und wir könnten Namen nennen, wir wollen das aber nicht tun. Fabio Silva, auch der ist mir irgendwie komplett durch die Lappen gegangen. Wo kommt der her? War, glaube ich, apropos unhappy Camper, nicht sehr happy zum Bundesliga-Auftakt, weil er nicht mitmachen durfte. Jetzt in der Champions League läuft das ganz, ganz prima. In Hoffenheim ist es auch prima gelaufen für ihn. Wer ist der junge Mann? 24 ist er, glaube ich, erst.
Ja, du hattest ihn ja in deiner Anmoderation schon so halb unter den Neuzugängen mit verbucht.
Ja, habe ich irgendwie, war der letztes Jahr schon da, oder wie?
Der war, genau, der Eindruck ist irgendwie berechtigt, der war tatsächlich letztes Jahr schon da, keinerlei Bäume ausgerissen. Also der ist schon seit einem Jahr in Dortmund, den hatte Sebastian Kehl damals geholt gegen Ende der Transferphase, auch weil im Raum stand, dass Serhou Guirassy den BVB verlassen könnte und man da vorbereitet sein wollte, das ist nicht eingetreten. Entsprechend wenig hat Fabio Silva gespielt. Und wenn er gespielt hat, ehrlicherweise als manchmal als Einwechselspieler ganz okay, in der Startelf eigentlich eher selten. Entsprechend unglücklich war er dann auch und hat auch im Sommer diverse Optionen geprüft mit seinem Beraterteam, ob er nicht irgendwie sich verändern möchte. Der BVB wäre auch nicht abgeneigt gewesen, wenn es viel Geld gegeben hätte. Das braucht man ja, um zum Beispiel diverse teure Griechen zu finanzieren.
Ja. Da
ist aber kein Transfer zustande gekommen. Und jetzt hat tatsächlich, aber auch jetzt in den letzten Spielen, erkennt man auch so eine Trendwende bei Fabio Silva. Also Trendwende ist schon ein großes Wort, man muss natürlich vorsichtig sein. Die Grundgesamtheit der guten Spiele ist jetzt immer noch eine sehr kleine. Aber das hat schon jetzt zuletzt sehr viel Spaß gemacht. Auch er war in der Vorbereitung eher bemüht unterwegs, aber keinesfalls so, dass man gedacht hat, hier gibt aber jemand so richtig Bewerbungsschreiben ab für den Stammplatz. Aber da hat jetzt auch... Also das war gegen Hoffenheim schon, als er reinkam, hat er dem Spiel aber mal richtig einen Impuls gegeben und das richtig gedreht. Und jetzt das Champions-League-Spiel, das war auch sehr, sehr gut. Also da entwickelt sich so eine Fantasie, dass das gut klappen könnte. Entweder, dass er als richtig guter Joker dem Spiel regelmäßig neue Impulse gibt oder auch mal gemeinsam mit Guirassy spielt, auch das Zusammenspiel zwischen den beiden, weil es auch leicht unterschiedliche Charaktere sind, dass das gut funktioniert.
Ich notiere mir mal für mich selbst, Note to Self, studiere öfter die Startelf des BVB und auch die Einwechselspieler. Dann geht einem Fabio Silva nicht durch die Lappen. Diese Aktion des BVB, möchte ich sagen, zwei Griechen zu holen, ich überlege jetzt gerade mal, also der griechische Fußballexport, Griechenland ist nicht bekannt dafür, Fußballer zu exportieren, finde ich. Hat da Ole Boek einen speziellen Draht nach Griechenland oder ist es einfach mal Zeit, dass man sich ein paar Griechen in die Bundesliga holt? Weil so Gekkers fällt mir ein in erster Linie, aber das war eher der Ausreißer. Ansonsten, from the top of my head, sind jetzt nicht so wahnsinnig viele Griechen in der Bundesliga reich und berühmt geworden.
Da wird natürlich jetzt jeder Werderaner dich empört beschimpfen, dass du den großen Charisteas...
Ach Gott, Charisteas, ja, jetzt, Angelos, jetzt fällt es mir wieder ein. Das ist wahr, oh Gott, ja. Es ist noch früh auf Long Island, es tut mir leid.
Es sei dir, glaube ich, auf jeden Fall verziehen. Aber ja, das ist natürlich, Griechenland ist nicht die ganz große Fußballnation, das ist richtig. Ich weiß da jetzt ehrlicherweise auch nicht von Verbindungen, die Ole Boek dahin hätte. Man muss einschränkend auch sagen, die Karezas, den hatte man schon sehr, sehr lange auf dem Schirm. Das wurde noch, also der wurde beim BVB schon lange beobachtet, bevor überhaupt Ole Boek das Ruder übernommen hat. Von daher ist das nicht ganz nur alleine auf dem Mist sozusagen von Ole Boek gewachsen. Und er ist zwar Grieche, aber stammt aus Genk und hat auch in Belgien die Fußballschule durchlaufen. Also den kann man nur so halb als griechischen Import eigentlich zählen. Konstantelias dagegen ist tatsächlich ganz komplett echter Grieche, von Park kommend. Der aber auch schon länger auf den Zetteln der Scouts angeblich stand. Also das ist nicht so, dass der exklusiv im Notizbüchlein von Ole Boek vermerkt war, sondern den hat man schon auch auf diversen Zetteln gehabt. Es gibt ja eh also gibt es ja eh nicht mehr, dass da einer rumläuft mit einem geilen Notizbüchlein und da steht Spieler drin, den noch keiner gesehen hat. Aber was Ole Boek dann richtig erkannt hat, dass sie richtig gut in die Mannschaft passen können, dass es eine gute Passung geben kann, das ist immer so sein Lieblingswort. Charakterlich gut zu den anderen passen, aber eben auch fußballerisch für eine klar umrissene Rolle. Und ja, das war eine gute Idee. Die sah in den ersten Spielen richtig gut aus, aber sie ist leider erst einmal on hold.
Ja, und was weiß man?
Ich kann auch einmal kurz, wenn du magst, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ja? Es gab heute ein kleines Update zu Karezas, was vielleicht auch ganz interessant
ist. Wollte ich gerade fragen, noch, ja.
Relativ frisch noch vom Trainingsplatz hat sich Ole Boek geäußert, wo Karezas natürlich nicht war. Der ist weiterhin im Krankenhaus, wird genau untersucht. Da will man der Ursache genau auf den Grund gehen. Hat sich da jetzt bedeckt gehalten. Entwarnung hatte es ja schon vorher gegeben, dass es ihm den Umständen entsprechend gut geht. Dass da jetzt nichts irgendwie Lebensbedrohliches vorliegt. Aber man will jetzt nochmal genau auf den Grund gehen, wie kam es da zu dieser Kreislaufschwäche. Deswegen wird er weiter untersucht. Vollkommen klar ist, er wird am Wochenende nicht spielen. Und alles andere lässt der BVB erstmal offen.
Ja. So, BVB hat 6 Punkte. Wie gesagt, an diesem Wochenende geht es zu Hause gegen den SC Paderborn. Wo siehst du denn noch Fragezeichen? Also Dortmund eigentlich uneinholbar schon vor den Bayern, die 2 Punkte. Ich glaube nicht, dass die Bayern das noch schaffen in den restlichen 34 Spieltagen. Aber wo sind die Achillesfersen der Dortmunder im Moment noch aus deiner Sicht? Also nicht, dass sich jetzt was ändern könnte, weil die Transferperiode vorbei ist, aber wo sind sie angreifbar?
Na, es tut sich schon so ein Engpass in der Abwehr auf. Also da sind sehr, sehr viele Spieler verletzt. Nico Schlotterbeck hat zwar heute wieder mit der Mannschaft trainiert, ist aber lang noch nicht da. Also eigentlich so als richtig gelernten Abwehrspieler hat man im Moment Waldemar Anton und Joan Gadou. Und da,
das ist ein bisschen dünn.
Ja, gerade für eine Dreierkette ist das dünn. Da muss man in Mathe nicht den Leistungskurs belegt haben. Und da behelfen sie sich eben damit, dass sie Riasson oder Svensson da in die Kette, also damit die Kette auffüllen. Das funktioniert auch ganz gut, aber es ist natürlich auf Dauer ist das ein bisschen dünn. Da ist die Hoffnung groß, dass er schnell zurückkehrt. Und natürlich durch das Fehlen von Karezas, durch das Fehlen von Konstantelias fehlt natürlich jetzt auch jede Menge offensive Kreativität. Da darf man gespannt sein, wie sie das dann jetzt auffangen wollen. Und grundsätzlich, was wir angesprochen hatten, dass dieser Ansatz über 90 Minuten einen mutigen Fußball zu spielen, einen Fußball nach vorne zu spielen, dass man im Pressing aktiv ist, aber eben dann auch mit Ball aktiv ist, Lösungen nach vorne sucht, Tiefgang sucht. Das muss die Mannschaft weiter verinnerlichen. Das hat sie bislang immer nur phasenweise. Da könnte Paderborn jetzt ein ganz guter Testcase sein, die vermutlich jetzt nicht so wahnsinnig viel grüne Wiese anbieten werden, wie das gegen einen solchen Gegner schon klappt. Ja, aber da muss der BVB auf jeden Fall in seiner Offensivdynamik besser werden. Muss das jetzt allerdings ohne zwei seiner Spieler, die dafür bislang eigentlich relativ gut standen für diesen neuen, etwas erfrischenderen Ansatz. Da bin ich sehr gespannt, welche Lösungen sich Ole Burg da einfallen lässt. Also eine Lösung wird vermutlich aus Österreich stammen und die andere aus London ausgeliehen sein.
Okay, ich ahne, auf wen es hinauslaufen könnte. Zwei Dinge noch ganz schnell, Sebastian, weil du sagst, hat mit der Mannschaft mittrainiert. Ist synonym für was genau, dass Nico Schlotterbeck sein Auto auf dem Mannschaftsparkplatz geparkt hat und sich dann ins Fitnessstudio verabschiedet hat? Oder ob er, dass er schon ein bisschen mitgekickt hat?
Nee, er stand tatsächlich auch mit auf dem Platz. Ich war heute selber nicht vor Ort, weil ich natürlich meinen Terminkalender frei halte, während Sportradio 360.
Ja, natürlich, Entschuldigung.
Deswegen, aber er hat mittrainiert, aber es ist natürlich jetzt, er war lange draußen, deswegen dauert es natürlich auch entsprechend, bis er dann auch wieder so richtig spielfit ist. Aber es ist natürlich schon mal ein sehr, sehr großer Schritt in diese Richtung.
Und I let you go on this one. In der Champions League ist mir aufgefallen, ein alter Bekannter aus Dortmund, nämlich Edin Terzic, von dem ich ja dachte, okay, Dortmund oder nix, frei nach Pep Guardiola. Aber der ist schon also so dynamisch und so emotional an der Seitenlinie gewesen in Bilbao. Mit welchem Gefühl schaut man denn aus Dortmund auf Edin Terzic? Wünscht man dem alles Gute oder ist da auch eine kleine Brücke verbrannt worden?
Nein, verbrannt worden ist da nichts. Also dem auf persönlicher Ebene sowieso nicht. Es hat halt am Ende aus verschiedenen Gründen einfach nicht mehr so gut gepasst. Es kam natürlich auch alles relativ hoppla hopp. Das heißt, man hat sich nicht zwingend weinend in den Arm gelegen zum Abschied, aber es ist jetzt auch nicht so, dass irgendwie Edin Terzic sein Gesicht in Dortmund nicht mehr zeigen darf, sondern das ist alles vollkommen in Ordnung und normal. Und ich gehe mal davon aus, dass ihm jeglicher Erfolg gegönnt wird. Es sei denn, man wird irgendwann auf den BVB treffen, dann sieht das natürlich anders aus. Aber da ist jetzt keine verbrannte Brücke und keine verbrannte Erde.
Dann wird es schwierig. Aber mir taugt das, wenn jemand so.
Zumal ja auch, Entschuldigung, um das noch zu ergänzen, derjenige, der damals sportlich in der Verantwortung stand als Sportdirektor, inzwischen ja auch den BVB verlassen hat und da neue handelnde Personen sind, das entspannt ja auch manchmal manches.
So ist es. Sebastian, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich weiß, du musst los. Wir müssen weiter. Eine kurze Pause in der Big Show 778. Dann geht's immer noch mit Fußball weiter.
Hallo, hier ist Uwe Gensheimer und ihr hört Sportradio 360.
Es ist die Big Show 778 und bei uns geht es weiter mit der deutschen Fußball-Bundesliga. Und wir gehen in die Hauptstadt, wir gehen nach Berlin. Wir haben schon länger nicht mit Janis Klimburg gesprochen. Jetzt ist es wieder soweit vom Kicker. Janis, grüß dich.
Grüß dich, endlich ist es wieder soweit.
Ich weiß noch, dass ich Ende letzten Jahres mit dem Namen Marco Lustrinelli nichts anfangen konnte. Dann wird er mit dem FC Thun Schweizer Meister. Wir sprechen drüber, ganz kurz, ausführlich in dieser Big Show von Sportradio 360. Und er wird nach Berlin transferiert und ist jetzt mit vielen Gegentoren in diese Saison gestartet. Und ich dachte mir, okay, Union Berlin kommt gegen Frankfurt von einem 1:3 spät zurück. Das müsste der Mannschaft doch Auftrieb geben. Und dann fahren sie nach Leverkusen, wo es natürlich auch gleich mal bescheiden losgegangen ist. Wie ordnest denn du die ersten Wochen von Marco Lustrinelli an?
Ja, also ich glaube, dass es schwierig wird und dass jetzt ein Paradigmenwechsel vollzogen wird, dass das nicht ganz leicht ist, das war klar. Und dass es noch länger Zeit brauchen wird, das war auch allen klar. Man muss eben geduldig sein in Köpenick, weil so schnell wird sich der Spielstil nicht ändern, dass es funktioniert. Und dass es Stolperer geben wird, das war vorhersehbar, aber dass die Mannschaft dann so eine Leistung zeigt wie in Leverkusen, das war nicht vorhersehbar, muss ich sagen. Ich bin jetzt seit 4 Jahren beim Kicker und berichte über Union Berlin und das war wirklich mit Abstand die schlechteste Leistung, die ich bisher gesehen habe. Eigentlich kommt die Mannschaft über Tugenden wie Kampf und Leidenschaft und Zusammenhalt und selbst davon war in der Bay Arena nichts zu sehen und mit dem 0:4 muss man auch ehrlich sagen, waren die Berliner am Ende noch gut bedient, denn wenn Frederik Rönno nicht so bravourös gehalten hätte, hätte es auch durchaus 0:7 ausgehen können. Also zusammengefasst kann man sagen, ja, es gibt einige Fortschritte, aber dann doch auch etliche Rückschritte bis dato.
Was ist die Idee von Marco Lustrinelli? Wie möchte er Fußball spielen lassen? Weil du sagst, es ist ein neuer Ansatz. Ich habe von Martin Konrad in Österreich zum Beispiel gehört, Sturm Graz, meine Mannschaft, ist gut gegen den Ball, aber wenn sie selbst den Ball haben, dann haben sie Probleme, was zu machen. Gilt das im Moment auch für Union Berlin?
Ja, unter Mauro Lustrinelli ist eher der Fußball, dass man hoch attackiert, den Gegner hoch presst und so eben frühe Ballgewinne erzielt. Das hatte ja auch schon Vorgänger Steffen Baumgart probiert mit der Mannschaft. Das ging ja dann auch krachend schief. Er hat das dann direkt wieder umgestellt nach 3 Spielen, hat es auch mit einer Viererkette versucht. Und jetzt ist es das Gleiche. Union spielt in einem 4-2-2-2, wobei die beiden Zehner eher nach innen gerichtet sind und nicht an der Seitenauslinie kleben. Und nach dem Ballgewinn soll es dann schnell nach vorne gehen, also schnörkellos, geradlinig, aber eben anders als zuvor, weniger mit langen Bällen, sondern eher vertikaler mit flachen Bällen. Und ja, das ist teilweise zu sehen, aber das ganze Prinzip funktioniert eben noch nicht, gerade weil beim Pressing nicht die ganze Mannschaft mitmacht und so entstehen dann eben oftmals große Lücken. Bei Union in dem Fall zwischen Abwehr und Mittelfeld und Mannschaften wie Leverkusen, die eben technisch sehr beschlagen sind, können diese Zwischenräume dann natürlich super clever und einfach bespielen. Und das ist aktuell das Kardinalproblem.
Wir haben ja schon wirklich länger nicht mehr miteinander auf dieser Ebene gesprochen und ich glaube nicht, dass wir uns irgendwann mal unterhalten haben, nachdem Steffen Baumgart abgelöst wurde. Jetzt in Retrospekt war das der richtige Zeitpunkt, sich von Baumgart zu trennen, weil, wenn ich mich richtig erinnere, dann war Union Berlin ja zu dieser Zeit objektiv betrachtet nicht in Abstiegsgefahr, aber war dieser Zeitpunkt im Nachhinein betrachtet der richtige?
Ich glaube, über den Zeitpunkt an sich kann man streiten, weil, wie du gesagt hast, Union hatte einige Punkte auf die Abstiegsplätze, sie waren jetzt nicht in akuter Abstiegsgefahr. Aber die Sache an sich, den Fakt, dass man sich von Baumgart trennt, das war auf jeden Fall richtig, weil man hat auch unter Steffen Baumgart keine Entwicklung gesehen und er hat ja auch seine Zeit dann bekommen, muss man schon sagen. Er durfte auch seine Wunschspieler teilweise verpflichten und da hat es dann einfach nicht gefruchtet. Und ich glaube, bei Union war schon länger der Wunsch da, dass man was verändert, dass man einen Trainer holt, der ein bisschen aktiveren, mutigeren Fußball spielen lässt, weil der Verein jetzt nach einigen Jahren endlich verstanden hat, dass es mit diesem destruktiven Fußball auf lange Sicht nicht weitergeht und man mit einem ja, offensiveren, attraktiveren Fußball zumindest natürlich auch mehr Chancen hat, gewisse Spieler zu holen. Vielleicht auch junge Talente, so hat es der Verein gesagt, dass man junge Talente nach Köpenick lotsen will, um diese zu entwickeln und dann eben mit Profit zu verkaufen. Und ich glaube, über einen Zeitpunkt, um zu deiner Frage zurückgekommen, kann man streiten. Aber am Ende haben sie es dann richtig gemacht, weil Union hat die Klasse gehalten und ich glaube, nur das zählt dann.
Jetzt hat Horst Held einen Spieler um 21 Millionen Euro verkauft, was früher mal Wahnsinn wäre. Ich habe immer noch als Richtmarke Thomas Hässler, der irgendwann mal für 15 Millionen D-Mark verkauft wurde. Aber das war, glaube ich, als Weltmeister im Jahr 1990. Ich weiß schon, andere Zeiten. Aber wie definiert denn Horst Held seine Rolle bei Union Berlin? Ist es eine Geschichte, wir versuchen eine schwarze Null zu schreiben und steigen nicht ab? Und ist das, wenn es denn so wäre, wäre was anderes möglich?
Ja, lustig, dass du es ansprichst, weil wir haben erst vorgestern mit ihm gesprochen und da hat er auch was zu seinem Aufgabenbereich gesagt. Und zwar ist es schon seine Aufgabe, zum einen Transfererlöse zu erzielen, wie jetzt mit Elias Ansah. Und natürlich, die 21 Millionen waren möglich, weil eben ein Premier League-Aufsteiger sich um ihn bemüht hat. Wäre es ein Verein aus Italien, Spanien oder eine Konkurrenz aus der Bundesliga, hätten die Eisernen natürlich nie diese Summe bekommen. So kann man sich glücklich schätzen, dass Hull City Ansah haben wollte. Das ist jetzt der neue Rekordabgang und ermöglicht zumindest ein bisschen Spielraum. Aber klar, auf der anderen Seite sind es nicht nur die Transfererlöse, weil in erster Linie muss es natürlich um das Sportliche gehen, dass man auch konkurrenzfähig ist. Und ich glaube, das ist die schwierige Aufgabe eben für Horst Held, zum einen einen Plus zu machen in jeder Transferphase und zum anderen aber einen Kader zu basteln, der eben in der Bundesliga mithalten kann. Und auf lange Sicht muss man ja auch so denken, dass man vielleicht irgendwann mal wieder Schritt für Schritt weiter nach oben klettert. Zumindest hat es der Verein auch so formuliert.
Wie ist es um die Mannschaft jetzt insofern bestellt? Also wer sind die Leistungsträger in dieser Mannschaft? Christopher Trimmel ist immer noch Kapitän. Der ist wahrscheinlich schon 45 Jahre alt, ich weiß es nicht ganz genau, aber wer trägt diese Mannschaft spielerisch?
Das ist eine gute Frage, weil genau der Spieler, der die Mannschaft trägt, vielleicht auch spielerisch, der fehlt meiner Meinung nach. Und das war ja in den letzten Jahren schon so, man hat es mal versucht, auch mit Laszlo Benes als Spielmacher, der da mehr Einfluss nehmen soll, das ist krachend gescheitert. Christopher Trimmel, ja, ist Kapitän, aber hat bisher unter Mauro Lustrinelli noch gar nicht gespielt von Anfang an. Da setzt er eher auf Jozo Buranovic auf der rechten Außenbahn, defensiven Außenbahn. Und sonst, klar, sind es die altbewährten. Rani Khedira im Mittelfeld ist wichtig, aber ist jetzt auch kein Spieler, der jetzt die spielerischen Glanzpunkte setzt. Ich glaube, Alyosha Kemlein, das Eigengewächs, der soll mehr in die Verantwortung gehen und da die Rolle übernehmen. Und zum anderen wurde jetzt mit Castriot Imeri jemand aus der Schweiz geholt, den Mauro Lustrinelli zu seiner Zeit beim FC Thun bestens kennt, der quasi eine Art Spielmacher ist. Der soll für die überraschenden Momente im letzten Drittel sorgen und ja, die fehlende Kreativität herbringen. Und da bin ich mal gespannt. Der Schweizer ist aktuell noch verletzt, aber wird vermutlich dann in Bayern oder nach der Länderspielpause dann dabei sein. Und dann, ja, bin ich mal, wird es interessant zu sehen, ob er diese Lücke füllen kann, die dann doch entsteht bei Union, was die spielerische Kreativität angeht.
Ja, wir nehmen am Mittwochabend auf, kurz bevor die frühen Spiele der Champions League beginnen. Janis Klimbach vom Kicker und ich. Und wenn man jetzt in diese Zeit zurückgeht, wo Union Berlin sich tatsächlich für die Champions League qualifizieren konnte, jetzt im Nachhinein betrachtet, hast du das damals oder haben das vor allen Dingen auch die Fans von Union Berlin zu schätzen gewusst? Oder ist es damals vielleicht sogar das alte Werder Bremen-Problem aufgetreten, dass man gesagt hat, okay, das wollen wir jetzt jedes Jahr, was natürlich für einen Verein wie Union Berlin wahrscheinlich unrealistisch ist?
Nein, das ist ein komplett anderer Fall. Das hat man schon bei Union, konnte man das einschätzen, dass das jetzt nicht jedes Jahr so kommen wird, sondern dass man das gerne mitnimmt und genießen muss. Und so ist es auch, wenn man heutzutage noch über die Champions League-Zeit oder Europa League-Saison davor spricht, dass das zwei ganz besondere Spielzeiten waren und man das einfach in jedem Atemzug genossen hat. Und wie gesagt, ich war vorgestern bei der Medienrunde mit Horst Held in der Loge und da ist mir noch aufgefallen, dass von jedem Verein, gegen den man international gespielt hat, noch ein kleines Präsent da war. Und ich glaube, so hält man das eben in Ehren, dass man gerne zurückblickt, aber ganz genau weiß, dass es vermutlich erstmal dauern wird, bis man dahin wieder zurückkehren kann, wenn überhaupt. Das ist natürlich jetzt ein sehr langer Weg.
Jetzt geht's am Freitagabend zu Hause gegen Schalke, Janis. Und wenn man sieht, wie die Schalker sich gegen die Bayern reingeworfen haben, erste Runde in Augsburg verloren. Augsburg möglicherweise ein gutes Team, aber Schalke ist eine richtig, um es negativ zu sagen, eklige Mannschaft, um es positiv zu sagen, vielleicht griffige Mannschaft. Ist da mehr als ein 1:1 zu erwarten oder wird es ein Festival der guten Laune? Weil das sehe ich sehr, sehr undeutlich.
Ja, das ist eine gute Frage, weil beim alten Union, in Anführungszeichen, hätte ich gesagt, das wird ein ganz ekliges Spiel. Es könnte 0-0 werden, vermutlich noch ganz schlimmes Wetter, aber mit ganz wenigen Chancen. Aber jetzt durch die Umstellung hat Union ja schon auch einige Tore immer erzielt. In den Testspielen dann 3 in Frankfurt, 4 in Braunschweig. Also sie machen schon ihre Tore, zumeist weiterhin nach Standards. Aber zumindest durch diesen offensiveren Ansatz merkt man schon, dass Union insgesamt mehr Tore schießt, aber klar, eben hinten auch anfälliger geworden ist. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es so mau wird wie in den vergangenen Jahren. Ob es dann 1-1 wird, das kann ich natürlich nicht prophezeien, aber ich hoffe natürlich als stiller Beobachter auf der Pressetribüne auf mehr Tore.
Lass uns vielleicht für einen Moment noch kurz schauen, was der Lokalrivale macht. Und der Lokalrivale ist jetzt die einzige Mannschaft in Liga 2, die noch keinen Punkt abgegeben hat. Hertha Berlin. Hertha BSC. Berlin darf man, glaube ich, nicht sagen. But anyway, mir wurde immer gesagt, Stefan Leitl ist ein guter Trainer. Das glaube ich natürlich den Leuten, die sich auskennen. Und Stefan Leitl ist nach wie vor Trainer. Ich hätte mir gedacht, okay, nach der letzten Saison, die ja nicht ganz so prall war, das wird spannend werden. Vor der Saison sagen mir meine Zweitliga-Experten, sie können Hertha überhaupt nicht einschätzen. Ich weiß nicht, inwieweit du dich mit der Hertha beschäftigst, aber was hast du bislang gesehen, gehört, gelesen, was diese Hertha auszeichnet?
Ja, also klar, wenn der Kollege mal nicht vor Ort ist, im Urlaub ist, dann beschäftige ich mich natürlich noch mehr damit, intensiver, aber sonst kriege ich am Rande natürlich auch mit, was los ist. Und von daher habe ich das Spiel zum Beispiel gegen Saarbrücken begleitet in der Berichterstattung. Und da speziell ist mir Hertha sehr positiv aufgefallen. Versuchen spielerische Lösungen zu finden. Es ist viel Intensität, viel Tempo drin, spielen auch sehr mutig. Und ja, Stand jetzt 12 von 12 möglichen Punkten im Pokal eine Runde weiter, muss man resümieren, dass der Verein alles richtig damit gemacht hat, Stefan Leitl zu halten. Und ich glaube, in dem Fall war es wahrscheinlich sehr gut, dass Leistungsträger wie Fabi Ernst, Cuisance, Ernst vielleicht den Verein verlassen haben, weil jetzt eben andere in die Bresche springen müssen und sich auftun. Und insgesamt vielleicht der Teamgeist dadurch besser geworden ist, sich gesteigert hat und die Mannschaft mehr zusammengewachsen ist. So wirkt es zumindest von außen. Und also wer weiß, wie lange dieser Höhenflug noch weitergeht, aber die 12 Punkte kann der Hertha schon mal keiner mehr nehmen.
Wie sexy ist diese Mannschaft? Ist da irgendjemand drin, wo die Leute sagen, wegen dem gehe ich ins Olympiastadion? Und die gleiche Frage natürlich, wir haben es ja schon fast beantwortet, bei Union, wegen wem sollte man sich bei der Hertha, wegen wem sollte man sich bei Union Berlin ein Eintrittsticket kaufen?
Ich glaube, bei der Hertha ist es auf jeden Fall einfach, dass man über die Mannschaft kommt. Und ich würde jetzt auch keinen Spieler hervorheben, wie es vielleicht in einer vergangenen Saison natürlich dann Fabi Reese war, wo dann vielleicht kleine Kids gesagt haben, sie gehen wegen Fabi Reese, wegen ihrem Vorbild ins Stadion. Da würde ich jetzt bei Hertha keinen unbedingt hervortun, weil sich jetzt auch keiner wirklich in den ersten Spielen dahingehend herauskristallisiert hat, dass der jetzt alles gemacht hat und die anderen nichts. Für mich ist das eine homogene Truppe, die alle da am Strang ziehen. Und bei Union ist es, glaube ich, ähnlich. Da hast du jetzt auch nicht den einen Spieler, der alles kleinschießt oder der jetzt den Unterschied ausmacht. Das war vielleicht mal ein Geraldo Becker in den vergangenen Jahren mit seinen Toren, mit seinen Vorlagen, mit seinem unglaublichen Speed. Aber bei Union sehe ich jetzt auch keinen, wo ich sagen würde, wegen dem gehe ich ins Stadion. Vermutlich sagen die meisten Menschen, die gehen wegen der unglaublichen Atmosphäre in die alte Försterei, weil es eben schon besonders ist mit den vielen, vielen Stehplätzen und den 90 Minuten Fangesängen. Aber dass ich jetzt sagen würde oder einen Fan kenne, der sagt, wegen Spieler XY gehe ich jetzt in die alte Försterei, das wäre mir jetzt nicht bekannt. Aber vielleicht kann eben, ich habe ihn ja erwähnt, Kastriot Imeri, vielleicht kann er einer werden. Aus der Schweiz von meinen Reporterfreunden habe ich gehört, der ist eine Art Künstler auf dem Platz. Und ja, wenn das so ist, dann wäre das einer, der Union gut zu Gesicht steht. Und vielleicht sage ich dir dann beim nächsten Mal, hey, man sollte wegen Kastriot Imeri unbedingt ins Stadion gehen.
I let you go on this one. Ich weiß, Janis, du bist a man of many treats. Du interessierst dich sehr für Tennis, warst ja bei den French Open auch. Nimmst aber sonst auch viel mit, was in der Bundeshauptstadt passiert. Hast du schon die Möglichkeit gehabt oder hast du die Möglichkeit überhaupt gesucht, dem Frauen-Basketball-Nationalteam bei der Weltmeisterschaft zuzuschauen oder irgendein anderes Spiel bei dieser Weltmeisterschaft zu sehen?
Bisher war ich noch nicht vor Ort tatsächlich, aber ich wollte mich darum bemühen, jetzt beim Viertelfinale auf jeden Fall mal ein Spiel zu sehen. Im Idealfall natürlich das von den deutschen Frauen, weil bisher lief es ja dann ganz gut nach der ersten Niederlage. Und deswegen werde ich vermutlich dann nochmal vorbeischauen, wenn sie in der Max-Schmeling-Halle oder in der Uber-Arena spielen. Die Wege sind für mich ja dahingehend dann kurz.
Die Uber-Arena ist einem Besuch wert. Max-Schmeling-Halle kenne ich nicht. Danke, Janis Klimburg. Wir machen eine kurze Pause. Union Berlin, watch it, Friday evening gegen Schalke 04. Es wird ein mitreißendes 4:3 werden. Man weiß noch nicht, für wen. Pause in der Big Show 778. Janis, sehr fein.
Super, danke.
Warte, stopp. Ganz, gib mir noch eine Sekunde. Moment. Wie ist es jetzt hier? Verbindung wieder hergestellt. Zack. Sitzung stoppen.